Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Woche 12 in der National Football League. Das heißt, eine neue Folge Interception bei meinsportradio.de. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof, Hans-Peter Gölz und Martin. Auch heute haben wir natürlich wieder einige sehr, sehr interessante Spiele für euch rausgesucht. 4 an der Zahl. Und fangen wir jetzt mal an, und zwar mit dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Ja, die Bills sind nach dem Peterman-Ausrutscher wieder so ein bisschen auf Playoff-Kurs, oder? Haben zumindest jetzt mal gegen die Chiefs gewonnen.
Ja, definitiv. Die Bills haben gleich mal wieder Rückwärtsgang gemacht von ihrem, was auch immer letzte Woche, was man sich dann mit Peterman gedacht hat. Und Larry Taylor und die Offense der Bills haben da gezeigt, dass das einfach auch nur ein Ausrutscher war. Gut auch, dass sie gegen die Chiefs, mit den Chiefs ein Team hatten, wo sie sich wieder auch in ihren normalen Spielfluss bringen konnten, weil die gerade in einer Krise stecken. Und einfach nach dem fulminanten Start die Saison nicht mehr in ihren Spirit reinkommen. Was auch immer da passiert ist, was auch immer da gerade stattfindet, für die Bills war es gut, nach dem Chaos letzte Woche sich wieder in den normalen Spielfluss zu bringen und doch noch die Playoffs anzupeilen oder versuchen anzupeilen, wogegen die Chiefs, glaube ich, demnächst von dem In-the-Hand-Team-Zug überrollt werden und die Playoffs, glaube ich, verpassen. Das ist so mein Gefühl. Weil, ja, Alex Smith sieht im Moment alles andere als rund aus. Kareem Hunt ist ein Schatten seiner selbst im Vergleich zum Saisonstart. Und ja, da ist einfach Sand im Getriebe und der Getriebeschaden eigentlich schon am Entstehen.
Ja, ich denke, wenn man bei den Bills mal anguckt, das war wieder, ja, von Tyrod Taylor so ein bisschen eigentlich gewöhnt ist, ne? Keine Fehler, es waren jetzt keine großen Zahlen, 19 von 29 Bälle angekommen, 183 Yards geworfen. Das war ein grundsolides Spiel von ihm, das ist es ja auch, was an ihm kritisiert wird, dass er keiner ist, der dich besiegen kann, aber im Endeffekt macht es hier nach außen, dass er einfach keine Fehler macht, und das hat er nicht hingemacht. Hatte mit Sean McCoy ja einen guten Running Back, er hat zwar 22 Carries und nur 49 Yards dort erzielt, also knapp 2 Carries per Jahr, das war jetzt nicht viel, aber man konnte immer die Uhr kontrollieren. Man hat das sehr, sehr gut gemacht. Martin, Steven Hauschka, einen guten Kicker. Ich denke, in Seattle sehen sie sich die Zeiten zurück mit Steven Hauschka, der hat man jetzt im Moment genug Probleme mit Blair Walsh, dem Ersatz von Steven Hauschka, also von daher, wenn man einen guten Kicker hat, funktioniert das immer, wie gesagt, sehr gut. Es war ein solides Spiel, einfach liegt auch daran, dass Kansas City offensiv wirklich gar nicht funktioniert. Alex Smith hat angesprochen, Hans-Peter, ist okay. 23 Bälle angekommen von 36, 199 Yards, ein Touch, ein Interception. Die Interception war ziemlich crucial, und ich denke, dass das Problem einfach dieser Offense liegt ein bisschen tiefer. Das Run-Game, wie gesagt, funktioniert nicht, wenn man jetzt mal die Zahl gleicht. In den ersten 7 Spielen hat Kareem Hunt 122 Yards per Game, Rushing Yards per Game erzielt, das heißt ungefähr 6,3 Yards per Carry. In den letzten 6 Wochen waren 47 Yards per Game mit 3,2 Yards per Carry. Also enorm, ja, kalt geworden im Endeffekt. Also hat wirklich sein ein bisschen verloren. Aber es ist im Endeffekt noch relativ einfach gegen diese Offense verteidigen der Chiefs, weil ist im Endeffekt, musst du eine Kartu spielen in der Defense. Das heißt, du nimmst einmal Travis Kelce raus und nimmst Tyreek Hill raus. Und das ist im Endeffekt. Und diese verschiedenen Sachen, die man dann spielt, die diversen Formationen von Andy Reid, mit vielen Run-Pass-Options, Fake-Jet-Sweeps, ein paar Shuffle-Pass, ein bisschen Plays, wo man versucht, die Gegner in die andere Richtung zu locken. Das haben sie alles jetzt, ja, im Endeffekt durchgesehen. Man hat durchschaut das ganze System, und das Running Back funktioniert nicht. Man hat jetzt zwar den ersten Touchdown seit 7 Quarter Deals, der 19. Jahr Touchdown von Albuquerque, aber das war wirklich, ja, ganz schwach. In der ersten Halbzeit hatte man nur einen einzigen First Down. Das war wirklich, ja, ganz, ganz schwach. Buffalo Bills haben das erste Mal seit 2001 haben wir so wenig First Downs zugelassen. Also es spricht auch dafür, dass es wirklich außergewöhnlich ist, wenn man nur einen First Down in der ersten Halbzeit spielt. Das ist im Endeffekt das große Problem. Running-Punkte, nicht Scheming, ist nicht so gut. Und man muss sich aber was Neues einfallen lassen. Ich denke, der Receiver-Korb ist nicht so tief. Das sieht man einfach auch hier bei den Chiefs. Man hat Tyreek Hill, der gute Spieler, aber immer ein bisschen Probleme hat, man merkt einfach, dass er noch seinen Spaß aus und einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Und Travis Kelce war ein Matchup-Monster, aber du konzentrierst dich ja als Verteidiger. Du weißt, Travis Kelce wird angespielt und Tyreek Hill wird angespielt und die anderen Wide Receiver, Albert Wilson und auch die anderen, sind halt keine Playmaker, die sich genug separieren können, Verteidigern genug Yards zwischen sich bringen können und die Verteidiger starken können. Und das ist so ein bisschen das große Problem an Alex Smith, das jetzt festzumachen, finde ich, wir sind so einfach, aber ja, die Chiefs sind im Moment auf einem ganz, ganz schlechten Weg und im Moment ganz tief raus aus den Playoffs.
Ja, genau, und du hast es angesprochen, was ich dazu noch ergänzen wollte, zu dem, was du jetzt auch gesagt hast. Ganz spannender Fact, was man in dem Spiel sehen konnte, war, dass die Chiefs mittlerweile über Screens versuchen, sich am Leben zu halten. Wenn nichts funktioniert, das hat man dann im zweiten und dritten Viertel verdammt oft gesehen, dann wirft man auf Hill, obwohl man ja weiß, der Ball geht dahin, keine Tiefen oder irgendwelche Crossroads mehr, sondern ein Screen in einer Bunch-Formation, um möglichst viele Blocker vor ihnen zu stellen, damit sie auch das First Down schaffen. So haben sie dann nach der schlechten ersten Halbzeit auch die First Down-Quote einfach nach oben getrieben, weil sie dann wirklich auf Screens über ihn gegangen sind. Also wirklich so letzte Keule, um auch gezwungenermaßen übers Feld vorwärts ein bisschen zu kommen. War wirklich ganz, ganz gut zu sehen, dass man da alles tut im Moment, um Rhythmus irgendwie zu bekommen oder zu haben. Sich zu erzwingen fast schon. Ja, das ist mir dazu noch eingefallen.
Ja, wir hatten es gerade eben schon erwähnt, nach dem Peterman-Ausrutscher könnten die Bills vielleicht wieder auf Playoff-Kurs sein. Jetzt mal angenommen, sie schaffen die Playoffs nicht. Vielleicht fehlt ihnen am Ende sogar nur ein Sieg. Wie lange glaubt ihr, wird sich der Coach dann oder auch generell nach diesem bösen, bösen Ausrutscher auf der Quarterback-Position noch in seinem festen Sattel halten können?
Also ich denke, dass er relativ fest sitzt. Man hat das ja so ein bisschen ganz geändert. Man hat jetzt versucht, Neuanfang zu machen. Der ganze Roster ist ja so ein bisschen im Rebuild-Modus. Man hat ja viele etablierte Spiele auch einfach weggegeben. Deswegen denke ich schon, dass man jetzt ihm diese Zeit natürlich jetzt lässt, die Saison super halt als Übergangssaison, dass man so gut dasteht, glaube ich, überrascht selbst Owner, überrascht die ganzen Fans, das ganze Office, dass es wirklich dann auch so einfach und so gut funktioniert gehabt bisher. Wie gesagt, dieser Ausrutsch mit Peterman ist mit Sicherheit etwas, was nicht gut aussieht, aber man darf jetzt einfach nur hoffen, dass er daraus gelernt hat, dass er jetzt die richtigen Schlüsse gezogen hat und dass er es nicht versucht, etwas zu forcieren, was im Endeffekt nicht hilft. Und genau das war es im Endeffekt. Dieser Wechsel hat ihm nicht geholfen, hat seinem Standing nicht geholfen. Aber dass er jetzt rausgeschmissen wird, glaube ich einfach nicht, weil man jetzt, wie gesagt, den Kader noch komplett neu aufbaut und dann mit Sicherheit jetzt einen Head Coach braucht, der jetzt für 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre das rebuildet. Man hat es ja gesehen, hat er ja gute Ansätze gezeigt. Defensiv war das sehr, sehr gut. Man hat jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen nachgelassen, dass gerade die Run-Defense ein großes Problem und auch offensiv muss man sich noch ein bisschen was ändern. Wie gesagt, das ist auch so ein anderer Style, der einfach rankommt, dass so ein West Coast Offense, die dort gespielt wird. Das wird einfach ein bisschen brauchen und man muss noch ein bisschen mehr Spielermaterial haben, um dieses entsprechend durchsetzen zu können. Deswegen darf man auch sehr gespannt sein aus Sicht der Buffalo Bills, ob jetzt in die Playoffs geht oder nicht, wie es dann in der Offseason ausgehen wird, was man dort für Veränderungen vornehmen wird.
Ja, denke ich genauso eigentlich. Also Sebastian, du hast eigentlich perfekt zusammengefasst. Wenn junge Spieler, wie jetzt auf der Gegenseite Kareem Hunt, in ihrer Rookie-Saison auch mal oder halt in den Anfängen einfach auch mal ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, dann soll es auch im Coaching-Staff, gerade bei den Buffalo Bills, nachdem was man allen mit Rex Ryan durchgemacht hat und mit dem ja sehr zerworfenen, zerrütteten Umfeld damals, will man jetzt da wirklich die Stabilität reinkriegen. Das braucht halt auch mal so eine Saison mit so einer Fehlentscheidung, aus der man lernt. Ja. Ich glaube, dass man als Coach besser wieder rauskommt, wenn man den falschen Quarterback aufstellt, als der Quarterback, wie es Peterman ja jetzt leider war, seine 5 Interceptions in seiner Karriere jemals wieder von sich abschütteln kann, weil der wird daran gemessen und ein Coach wird jetzt nicht unbedingt an einzelnen Spielen gemessen, wo er eine fatale Fehlentscheidung trifft. Deswegen, die werden schön beständig weitermachen und immer weiter vorwärts gehen, die nächsten Jahre sich umbauen.
Sebastian hat gerade eben schon angesprochen, dass sich die Bills unter Umständen in so einem kleinen Rebuild befinden. Was glaubt ihr, wie könnte dieser Rebuild aussehen? Welche Positionen werden da eventuell über kurz oder lang vakant? Und habt ihr eventuell auch Spieler im Kopf, die diese Positionen adäquat füllen könnten und natürlich in den finanziellen Rahmen der Buffalo Bills auch reinpassen?
Ja, also wenn du über Spieler sprichst, musst du ja automatisch die Quarterback-Position ja erwähnen. Man hat es ja gesehen, man ist ja nicht unbedingt glücklich mit Tyrod Taylor, die Fans dort sind nicht glücklich und man hat auch entsprechend die Entscheidung gezogen mit Peterman, dass man versuchen wollte, einen anderen Quarterback zu starten. Hat nun mal nicht funktioniert, aber ich denke trotzdem, dass es weiterhin ein Thema bei denen bleiben wird, ob man sich das überlegt, halt entsprechend das zu ändern, weil halt, wie gesagt, nicht in diese West Coast Offense einfach reinpasst. Das ist nicht seine Art zu spielen. Er ist ja mehr eine Mobilität, auch wenn er jetzt nicht der ganz Großläufer ist, aber ist unglaublich beweglich in seinen Aktionen, das muss man ja so sagen. Deswegen kann es gut passieren, dass man sich dort auf Quarterback umsehen sieht, was im Draft passiert. Da gibt es ja einige Quarterbacks, die dort kommen werden wahrscheinlich, aber auch der Free Agency Markt ist im Quarterback-Bereich dieses Jahr sehr, sehr interessant. Da wird mit sicher was getan werden. Bin ich auch gespannt, was noch defensiv passieren wird, weil gerade in der D-Line muss ein bisschen jemand reinkommen, der die Lücken stopft beim Run. Ich habe es angesprochen, seit dem Trade von Darius, der zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist, haben wir einige Probleme, den Run zu stoppen. Jetzt hat es gut funktioniert gegen die Kansas City Chiefs, ja. Muss man mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, aber es ist mit Sicherheit eine Schwachstelle, die man noch adressieren muss in der Free Agency und im Draft. Und ich denke, man sollte auch darüber nachdenken, offensiv ein bisschen mehr Weapons zu bekommen in dem Passing-Game, aber auch vielleicht im Run-Game, dass man einfach Shady McCoy, der ja immer noch ein Top-Runner ist, einfach dort entlasten kann, dass man einfach einen zweiten guten Back hat. Running Backs sind ja auch immer tolle Leute und dann auch einige gute College-Spieler dieses Jahr gehabt. Mal gucken, ob dann einer vielleicht ein bisschen fallen kann und ähnlich für Furore sorgen kann, wie vielleicht ein Kareem Hunt zu Anfang oder im Moment auch Alvin Kamara.
Perfekt ausgeführt eigentlich, bis auf dass man halt bei einer West Coast Offense auch das Receiver Core definitiv upgraden muss, also so von der Qualität her, da muss schon noch ein Top Skill Player, ein Top Receiver eigentlich ins Budget passen in der Offseason, weil ja einfach einer, der auch mal die Zonen aufreißen kann in der Defense und der da in das System bisschen besser reinpasst als das aktuelle Receiver Core, das ist in meinen Augen jetzt nicht so herausragend ist und das noch dazu ergänzen, aber ansonsten stimme ich da dem Sebastian auch voll zu. Da muss überall an allen Ecken was passieren.
Ja, die Frage mal umgedreht und zwar zu den Kansas City Chiefs. Was müssen die Kansas City Chiefs jetzt noch dringend machen und oder verbessern, um in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise ihren momentanen Playoff-Spot zu behalten?
Andy Reid muss sich definitiv nicht nur ein bisschen was ausdenken, sondern alle in eine Linie wieder reinkriegen mit seinen Koordinatoren alles einfach nochmal durcharbeiten und durchgehen. Das kann ein NFL-Team in einer Woche schaffen. Die haben genug. Die haben mehr als nur ein Standardrepertoire an Plays und an Möglichkeiten. Die können ganz, ganz viel eigentlich dann noch steuern. Ich glaube, es ist mehr da dann auch schon der Wille, wenn man so oft jetzt dann wie die Chiefs die letzten Wochen verloren hat, ist es mehr so ein Mindset als das, was sie eigentlich an Gameset zur Verfügung haben. Also es muss raus aus dem Kopf. Und normalerweise dürfte es bei einem Coach wie Andy Reid nicht schwer sein. Also ja, ich gebe sie zwar persönlich auf, aber es ist die NFL, da muss schon noch was kommen eigentlich. Also es ist nicht unmöglich. Aber Mindset ist halt immer größer.
Ja, das muss man, wie gesagt, jetzt mal gucken. Also, wie gesagt, sie sind hier immer noch in der Hand. Also, sie haben immer noch Chancen, sind ja noch Division Leader. Wie gesagt, in der Trend spricht im Moment ganz klar gegen sie. Sie müssen einfach offensiv wieder, ja, kreativer werden, wieder undurchsichtiger werden. Einfach Möglichkeiten zu finden, andere Spieler gut in Szene zu setzen, neben halt Travis Kelce und Tyreek Hill Weapons zu finden, gerade im Passing Game, die dort immer wieder für Gefahr sorgen können, sodass man sich nicht nur auf diese beiden konzentrieren kann. Das Run-Game muss auf jeden Fall auch verbessert werden. Ich denke, das ist einfach, damit steht und fällt das Spiel der Chiefs. Man hat es in den letzten Jahren gesehen, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert mit Jamal Charles, aber auch mit mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der jetzt verletzt, weil der Saison ausgefallen ist, ja, wie auch immer, mir fällt der Name, vielleicht fällt er gleich noch ein, der entsprechend ausgefallen ist. Und das ist halt die große, große Geschichte. Wie gesagt, defensiv ist das ganz okay, es ist zwar auch noch nicht Top-Niveau, das fällt einfach Eric Berry, aber wenn man offensiv wieder was hinkriegen könnte, das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil die Bills haben jetzt auch nicht dominiert in der ihrer Offensive, sodass man sagen muss, wow, muss man jetzt Angst vor haben, was sie dort gespielt haben. Also von daher, sie haben die Möglichkeit, sie müssen jetzt nur entsprechend die richtigen Schlüsse aus den Spielen ziehen. Gerade auch aus dem Spiel gegen die Bills, wo es offensiv wirklich gar nicht funktioniert hat, aber auch schon gegen die Giants sah es wirklich ganz, ganz schlecht aus. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt ja mal bisschen kreativer werden, bisschen mehr Möglichkeiten finden, um einfach undurchsichtiger zu sein.
Chargers oder Chiefs momentan, so wie die Teams spielen?
Chargers.
Chargers.
Alles klar, dann sind wir uns einig, 3-0 stimmen, dass die Chargers in die Playoffs kommen und vor allem auch, dass die Bills einiges ändern müssen, um vielleicht auch in Zukunft dann wieder mehr Playoff-Contender zu werden und nach ihrer langen, langen Playoff-Abstinenz endlich mal wieder die Playoffs zu schaffen. Damit verabschieden wir uns jetzt erstmal in eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder.
Ein Leseabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches Football-Leben.
Mein Buch über meine Karriere im American Football.
Am 1. Dezember ab 18.25 Uhr live auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Und da sind wir auch schon wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Diese Woche zur Woche 12 der NFL. Gerade eben haben wir schon das Spiel der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs durchgesprochen. Und jetzt wollen wir uns dann gleich mal dem nächsten widmen. Das ist das New Orleans Saints gegen die Los Angeles Rams. Ja, zwei Teams, die beide ganz gute Chancen auf die Playoffs haben, sage ich mal. Und auch zugleich einzelne Spiele des Spieltages, habe ich recht?
Absolut. Die Rams hatten ja nach der Niederlage gegen die Vikings so ein bisschen, ja, sah so ein bisschen aus, als würden sie dann gegen die großen Kontrahenten ins Straucheln kommen und ja, eigentlich so ein Playoff-Vorab-Check versagen oder was heißt versagen, verlieren und haben sich eigentlich ganz gut gefangen in der Woche und gegen die Saints, ja, dann doch gezeigt, dass sie gegen ein Team, das auf Playoff-Kurs ist, das Playoff-Contender ist, bestehen können. Und die Saints zu stoppen nach einem 8 Spiele Winning Streak, ja, ist dann 8 Siege Winning, 8 Games Winning Streak, Deutsch-Englisch verwirrt, ist dann schon eine Nummer, um auch zu zeigen, ja, man kann mal ein Spiel verlieren gegen einen Playoff-Contender, aber man kann sich dann auch wieder zurücksetzen und gegen den nächsten die Woche drauf dann auch gleich wieder liefern. In der Regular Season. War schon gut. War ja vor allem auch für Jared Goff wichtig zu sehen, dass er halt auch ja in einem Spiel weiter Konstanz zeigen kann gegen eine Defense, die halt auch Playoff-Format hat. Und die Interception fand ich auf dem Papier, die er hatte bei diesem Tipp von Sammy Watkins, den er mit der Hand hochlupft und dann im Prinzip in die Arme vom Saints Defender, kann man nicht Jared Goff zuspielen. Von daher von ihm eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel bei 28 von 43 Completions und zwei Touchdowns für 354 Yards. Da ist die Interception eigentlich eher ja nicht ihm in die Stats zu schreiben, auch wenn sie da steht. Und eine sehr starke Arbeit und sehr gute Leistung von ihm. Sehr konstant wieder. Und ja, bei Drew Brees kennt man es fast nicht anders. Von daher war eigentlich auch ja das Spiel ziemlich lang auseinandergetrennt, weil die korrigiert mich, aber ich meine, die Rams waren ziemlich lang in Führung und die Saints haben erst gegen Ende vom Spiel ihren Rhythmus dann gefunden, leider zu spät, aber ja, gibt ja die Prediction von Sebastian, dass Kamara noch Chancen auf den Rookie of the Year hat und ich glaube, er hat sich am Sonntag da mehr als nur beworben, wieder dafür, dass es sein könnte dieses Jahr, auch wenn er noch ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber ja, die Saints funktionieren in der Luft und am Boden schon sehr stark über ihn. Also das ist fast schon Le'Veon Bell Wannabe Level, was er da gezeigt hat am Sonntag, auch wenn es nicht gereicht hat.
Ja, ich habe das ja schon vor sechs oder sieben Wochen gesagt, also von daher genau. Ist mich nicht seit gestern erst da drauf, sondern hatte schon das Gefühl, dass er wirklich es gut gemacht hat. Wenn man jetzt, wie gesagt, guckt, ich denke, der große Unterschied vom Spiel gestern zu dem Spiel gegen die Vikings war einfach, dass die Rams diesmal die Defense da war. Man hatte dauerhaften Druck auf Drew Brees, der ja eigentlich bisher eine gute Offensive Line um sich herum hatte, aber war immer unter Druck. Wurde einmal auch geforced Fumbles, hat 3 Sacks insgesamt kassiert, hatte vorher insgesamt nur 10 Sacks in den ganzen Spielen vorher kassiert. Also da hat man es wirklich hingekriegt, ja, immer wieder einen Weg zu finden, um Drew Brees entsprechend ein bisschen Pressure rein, ihm ein bisschen nervös zu machen. Das haben die drei, Robert Quinn, Aaron Donald und auch Sam Snead, ich hoffe richtig ausgesprochen, wirklich sehr gut gemacht. Jeder hat jeweils einen Sack gehabt und immer wieder Druck entsprechend aufgemacht. Das war, glaube ich, der große Unterschied einfach zu dem Spiel gegen die Vikings. Wir haben gesagt, Jared Goff war wirklich sehr gut, du hast angesprochen, Hans-Peter, aber auch Cooper Kupp, diesmal besser gespielt gehabt. 8 Catches, 116 Yards, Career High bisher. Immer wieder mit guten Catches einfach gehabt und jetzt nicht solche Dinger, die du fangen musstest, wie gegen Vikings vorher bei 3 and Long, glaube ich, war das, der Ding fangen muss zum First Down, aber ihm durch die Hände geht. Diesmal war er besser, hatte sichere Hände und das hat wirklich gut ausgesehen. Wenn du mal anguckst, das Spiel hat schon gut angefangen. Der Kickoff-Return zu Anfang ging direkt mal für 50 Yards und da bist du natürlich schon entsprechend pumped up, machst direkt den Touchdown dann, dann liegt es schon mal alles in deine Richtung. Und die Saints hatten, wie gesagt, so ein paar Probleme. Kamara war wirklich gut im Endeffekt. 5 Carries, 87 Yards, ein Touchdown und auch 6 Catches für 101 Yards und ein Touchdown. Also wieder viele Yards vom Scrimmage gemacht, insgesamt 188, aber hatte Mark Ingram keinen Faktor, hatte nur 11 Carries für 31 Yards, hatte dort nicht an seine starken Leistungen der Vorwochen angrenzen können, aber auch sehr, sehr viele Strafen. Man hat es gesehen, 7 Penalties für 112 Yards. Das ist im Endeffekt zu viel, um dort entsprechend mithalten zu können gegen die Rams, die über 400 Net Yards entsprechend produziert haben. 415 waren es am Ende. Und was man auch sagen muss, die Defense ohne Marshawn Lattimore, der auch so ein bisschen Rookie of the Year für die Defense wäre durchaus. Man hatte bisher wirklich einen großen Anteil daran, dass die Offense sehr, sehr gut aussah. Und auch Kenneth Crawley, die beide nicht dabei waren, haben ihn wirklich sehr gefehlt. Es waren zwei wichtige Cornerbacks bisher, die immer wieder gute Plays gemacht haben, und man hat es wirklich gesehen, dass wenn die beiden nicht mit dabei sind, dass sie enorme Probleme haben, dass die Backups dort nicht das Level haben, um entsprechend gegen gute Receiver der Rams Lösungen zu finden, beziehungsweise Plays aufzubrechen. Deswegen war es im Endeffekt ein verdienter Sieg für die Rams, die jetzt mit 8-3 wirklich sehr, sehr gut dastehen, und wir haben es angesprochen, das ist wirklich sehr, sehr eng in der NFC und da können wirklich Kleinigkeiten entscheiden. In diesem Fall war es dann aus Sicht der Rams die Penalties und natürlich die beiden Ausfälle von Lattimore und Collie, wobei sie natürlich nicht beeinflussen konnten.
Ja, glaubt ihr, dass Sean McVay, sprich der Head Coach der Los Angeles Rams, eventuell sogar Jason Garrett nachfolgen könnte, jetzt nicht unbedingt als Coach bei den Dallas Cowboys, aber als Associated Press Coach of the Year? Ist ja eins von den NFL Honors. Und ich meine, also meiner Meinung nach ist er einer der heißen Kandidaten drauf, weil es einfach der Wahnsinn ist, was er mit diesen LA Rams geschafft hat, im Grunde genommen von einem Null-Team zu einem absoluten Playoff-Contender und aktuell Drittplatzierten in der NFC vor Atlanta, vor New Orleans, Carolina, Seattle, Green Bay, Dallas etc. pp.
Absolut. Ich finde auf jeden Fall, weil wenn man weiß, wie kurze Zeit er hatte, einfach auch nur, um das alles in die Hand zu nehmen und zu leiten, lenken und eine ganze Organisation im Prinzip zu verjüngen in allen Bereichen, Spirit, Einstellung, Motivation, das ist schon phänomenal. Wer ihn auch mal in einem Interview hört oder auch in seinen Locker-Room-Speeches, der merkt, dass da jemand wirklich driven ist und nicht overpaced, sondern alle mitnimmt, alle abholt. Und ja, das ist schon was Magisches, weil vor allem halt auch so ein junger Head Coach immer auch so ein bisschen, ja, unbedarft einfach auch noch ist und trotzdem alles in super Zug kriegt und die Rams from Zero to Hero gerade geliftet hat. Also ich finde schon, definitiv. Macht Spaß, ihn und den Rams zuzuschauen diese Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also sollte auf jeden Fall dort mitgenannt werden. Ich war ja früher noch auf dem Sean McDermott-Zug, aber seitdem er diesen Tausch Peterman und Tyrod Taylor gemacht hat, ist er für mich definitiv raus und vor. Aber was Sean McVay macht, wie gesagt, Peter hat es ganz Peter angesprochen, wirklich überragend. Er konzentriert wirklich komplett auf die Offense, lässt seinen Defensive Coordinator machen. Das funktioniert bis jetzt auch sehr gut, hat ein bisschen gebraucht. Aber es funktioniert bisher wirklich dann auch sehr, sehr gut in den letzten Wochen, immer besser geworden. Also von daher hat er sich dafür mit sicher qualifiziert. Er ist, wie gesagt, noch sehr, sehr jung. Und da muss man mal abwarten. Wie gesagt, es gibt da noch einige andere, zum Beispiel Mike Zimmer, der das sehr, sehr gut macht. Aber natürlich auch Doug Peterson, der die Eagles auch enorm entwickelt hat. Wobei natürlich dort auch die Entwicklung von Carson Wentz natürlich eine große Rolle spielt. Aber auf jeden Fall ist Sean McVay vielleicht sogar der ein bisschen favorisiert. Und da muss man mal gucken, wie sich die Leute entsprechend entscheiden werden, wer für sie der Coach des Jahres ist.
Ja, wie sieht denn das aus? Wir haben schon gesagt, die Rams stehen wirklich sehr, sehr gut da, gerade auch mit Sean McVay. Und wenn die den Coach halten können, wenn die Spieler, die ihnen jetzt so ein bisschen da das geben, was sie vielleicht die letzten Jahre auch gesucht haben, halten können, wollt ihr vielleicht mal eine kleine Zukunftsprognose für die Rams wagen, wo es vielleicht in den nächsten Jahren hingehen kann, beziehungsweise wo die Rams sich, so wie vorhin, mit den Chiefs noch verbessern können und sollten, dass sie vielleicht noch besser werden, als sie es jetzt schon sind momentan?
Rams sind diese Saison ja auch wirklich noch nicht irgendwie, also ich würde diese Saison mal noch gar nicht so ganz außer Acht lassen wollen und noch gar nicht so weit gucken, weil ja, ich denke, das wird von dieser Saison abhängen, wo es hingeht. Ich persönlich sag ja, NFC Championship Game schon seit ja einiger Zeit, dass es eigentlich sicherer Weg dahin ist. Ja, und da muss man dann einfach gucken, wie es dann dieses Jahr ausgeht, weil Playoffs, denke ich, wird sicher sein und wie man dann Playoffs durchkommt, wo man hinkommt, wird den Weg nochmal verändern. Aber ich glaube, es bleibt eigentlich beständig, weil ja das Roster relativ stabil ist. Man hat da die wichtigen Spieler, Offense wie auch Defense, schon noch die nächsten ein, zwei Jahre sicher. Und damit kann man ja auch sich immer rundum auch attraktiv halten. Also ich denke nicht, dass die Rams, ich denke, dass die Rams weiterhin auf dem Level spielen werden, die nächsten zwei Jahre, drei Jahre mindestens.
Ja, da bin ich auch bei dir. Also die Rams, auch vielleicht ein bisschen unabhängig jetzt von dieser Saison, aber ich denke, dass sie mit Jared Goff einen guten Quarterback haben, der, wie gesagt, noch sehr jung ist, ist jetzt sein zweites Jahr, der sich enorm entwickelt hat. Und wenn er das schon irgendwie weiter so macht und jemand noch weiter dazulernt, kann er es auf jeden Fall schaffen, einer der Top 10 Quarterbacks in dieser Liga zu werden. Und der hat eine gute Qualität um sich herum. Gerade die Defense ist ja wirklich sehr, sehr gut. Das war ja schon seit Jahren in bei den Rams, die ja vorher noch in Los Angeles, bei der LA Rams vorhin, haben wir noch vorher noch gespielt in St. Louis, oder? War das St. Louis? Waren die Rams vorher?
Ja, St. Louis.
Genau, St. Louis Rams, genau. Ist mal schon überhaupt total ungewohnt, muss man schon wieder zugeben. Aber auf jeden Fall denke ich, dass sie genug Qualität im Kader besitzen. Sowohl Running Back, Wide Receiver kann man vielleicht noch ein bisschen aufwerten, vielleicht noch einen zweiten Ersatz, so vielleicht so ein bisschen was anderes haben im Vergleich zu Todd Gurley, dass man halt einfach mal so ein bisschen Change of Pace machen kann. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr gut. Das Team ist jung, sie sind auf einem guten Weg und ich denke, dass man sich ja in den nächsten 1-2 Jahren auf jeden Fall mit ihnen rechnen können. Ist natürlich immer schwer zu sagen. Es müssen alle gesund bleiben, sonst wird es entsprechend schwieriger, wenn ihr zum Beispiel einen Aaron Donald oder einen Jared Goff verletzen würde, dann sieht das natürlich schon entsprechend düsterer aus, aber wenn alles gut läuft, sind wir so auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren Playoffs-Kandidat, wenn nicht sogar dann für einen tieferen Run.
Sehr schön. Dann schließen wir mal Saints gegen Rams ab und gehen nochmal eine kurze Pause. Aber davor, bevor wir in die Pause gehen, möchte ich euch, da wir immer noch November beziehungsweise bei meinsportradio.de Movember haben, auf genau diese Tatsache hinweisen, denn meinsportradio.de spendet im November beziehungsweise Movember für jeden Podcast-Download auf der Homepage einen Cent an die Movember Foundation. Wenn euch Männergesundheit am Herzen liegt, geht noch ganz schnell, solange es noch Movember ist, auf meinsportradio.de und downloadet so viel, wie ihr nur könnt und spendet dadurch pro Download einen Cent an die Movember Foundation. Bis gleich.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Interception der Football Talk auch in Woche 12 natürlich für euch da. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof, Hans-Peter Götz und Patrick Rebin. Wir haben gerade über die Spiele der Bills gegen die Chiefs und Saints gegen Rams geredet. Wollen wir doch mal gleich weitermachen mit den Green Bay Packers gegen die Pittsburgh Steelers. Das letzte Spiel des Spieltages, das Monday Night Football Game. Und naja, sagen wir mal so, es war am Ende knapper, als man es vielleicht vor dem Spiel erwartet hätte. Und dadurch, dass wir hier einen Steelers-Fan tatsächlich zufälligerweise da haben, würde ich auch gleich mal die Frage gerne erstmal an dich richten. Peter, was lief falsch? dass die Steelers fast gegen Brett Hundley, den Ersatzquarterback, den Second String Quarterback nach Aaron Rodgers, verloren hätten.
Herrliche Überleitung, vielen Dank, herrliche Überleitung. Es ist einfach diese Saison, dieses Anpassen an den Gegner. Ich weiß nicht mehr, wer es von uns gesagt hat, so schön. Ich glaube, nach dem Bärspiel diese Saison, die Steelers haben einfach das Talent, sich an ihren Gegner anzupassen und ihn stärker zu machen und sich selbst fast schon unter den Gegner reißen. Das hat man die letzten Wochen oft gesehen. Sie schaffen es zwar am Ende noch irgendwie, jetzt auch am Sonntag zu gewinnen, aber es ist schon manchmal echt, man nimmt sich da selber aus dem Spiel, sei es wieder Roethlisberger, der zwei Interceptions wirft und hinten raus dann halt wieder zu seiner Höchstform aufläuft, aber das ist einfach vermeidbar und Hundley hat eigentlich bis aufs dritte Viertel so gegen die Steelers Defense ein Tempo von uns gefunden. Man hat sich gut vorbereitet, gut gescoutet in meinen Augen. Man hat die Steelers Defense genau an den Punkten erwischt, wo sie gerade angeschlagen sind. Auch mit Joe Hayden Ausfall, auch Safety, Sean Davis ist angeschlagen. Also man spielt dann auch wirklich genau in Scouting in diese Seite gerne rein. Ein Handler kann sich da stärken, dass er da Backup-Spieler auf den einzelnen Positionen hat in der Defense der Steelers und das haben sie halt wirklich gut ausgenutzt. Also er hat wirklich konstant gespielt und wie die Steelers Defense in Rhythmus kam im dritten Viertel, waren die Packers dann auch schon voll im Spiel und ja, unterm Strich war es dann wirklich nur der Rhythmus im letzten Viertel, den die Steelers Offense einfach dann konstant durchgezogen hat. Im Run Game Le'Veon Bell solide, kein Überspiel von ihm, aber ja, es ist mehr auch das Passing Games dann wieder gestimmt hat. Und Roethlisberger mit 4 Touchdown-Pässen, 2 davon auf den Tony Brown, alles bedient hat. Also ja, von daher, die Steelers Offense ist mit anfänglichen Schwierigkeiten dann ins Rollen gekommen und man kann dann auch gegen die Steelers einen guten Tag haben, die Steelers Defense im Prinzip schnell überspielen, aber ja, am Ende schafft in 30 Sekunden so ein routinierter Quarterback wie Ben Roethlisberger einfach auch die Pässe und das Timing auf Antonio Brown so zu setzen und das Clock Management in 30 Sekunden da gähnt ein Roethlisberger halt müde lächelt, wenn man denkt, er schafft es nicht, kann da mit dem Druck umgehen und seine Spieler bedienen. Aber für mich war der eigentliche Held am Sonntag Chris Boswell. Ein Field-Goal-Versuch, den über 53 Yards hat seit Ewigkeiten niemand mehr im Heinz Field über 50 Yards über so eine Distanz geworfen. Seit ein paar Jahren, wollen wir es nicht übertreiben, aber 53 Yards im Winter im Heinz Field zu kicken. Bei dem Wind, der auch ging, Sonntagabend. Und dann damit das Spiel zu gewinnen, da braucht man Eier und die hat er gehabt zum Glück und es war ein phänomenal guter Sieg und a win is a win is a win und die Steelers zeigen damit halt auch, dass sie einfach im Rollen sind diese Saison und ein komplettes Team einfach darstellen. Ich war im letzten Viertel schwer beeindruckt, wie sie sich da dann auch gelangen, die Packers nochmal kommen zu lassen. Die Defense ist auch nicht geschafft, hat sie aufzuhalten, aber man hat dann einfach halt auch gesagt, okay, den Touchdown, den gibt man dann auch schnell mal noch hin, lässt noch der Offense ein bisschen Zeit auf der Uhr und die hat dann auch wieder geliefert. Man verlässt sich da halt einfach Offense auf Defense, Defense auf Offense und alles im Fluss. So, wie es eigentlich sein soll. Nur, ich wünsche mir manchmal jetzt Richtung Ende der Regular Season hin, dass man mal wieder einfach mit 20 Punkten und dominant gewinnt, weil gegen Tennessee hat es ja auch geklappt. Amen.
Ja, Hans-Peter, hat mich jetzt schon viel weggenommen. Chris Boswell, ich glaube, so das war Rekord für Heinz Field. Ich bin mir nicht genau sicher. Das glaube ich irgendwie gelesen.
Ich mein, 53. Rekord in Heinz Field ist immer schwierig zu sagen, weil kann auch mal bei einem guten Wind 20 Yards Rekord bei der Windstärke. Okay. Es gibt viele verschiedene Rekorde. Aber ja.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, das war ganz, ganz wichtiges Ding für die Steelers. Ansonsten, ja, ich glaube, Hans-Peter hat eigentlich gut beschrieben, die Steelers passen sich so ein bisschen ihren Gegner an. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass so dieses Spiel gegen die gegen die Titans vielleicht so ein Ausbrecher gewesen wäre, jetzt, ne, das Zeichen los, Leute, wir sind jetzt heiß, wir gehen jetzt mit voller Pulle Richtung Playoffs, weil ja jetzt auch erst nach Thanksgiving die Saison erst auch anfängt und gerade auch das Spiel gegen die Patriots entsprechend kommen wird, also von daher, muss man jetzt mal gucken, wie das Ganze jetzt angegangen wird. Ich finde einfach, es war Juju Smith-Schuster nicht da, aber man hatte halt Antonio Brown. Und Antonio Brown ist einfach, ja, unglaublich. 10 Receptions, 169 Yards, 2 Touchdowns, bombastisch stark. Auch Le'Veon Bell hat viele Bälle gefangen, 88 Yards bei 12 Receptions. Also auch sich Gott gut präsentiert. Wie gesagt, auch schon 95 Yards erlaufen bei 20 Carries. Das war gut. Und im Endeffekt tragen die drei großen Bs dieses Steelers Offense. Big Ben, Le'Veon Bell und Antonio Brown. Also diese drei sind die Offense schlechthin, immer mal wieder einer, der vielleicht mit dabei sein kann, wie gesagt, Juju Smith-Schuster, in diesem Fall war es auch Boswell, ganz, ganz wichtig, also sie haben viele Leute, die mit B anfangen und super Leistung bringen, ist keine B-Leistung, sondern eine A-Leistung entsprechend, ja, und bei den Green Bay Packers, das war überraschend gut, muss ich zugeben, habe ich nicht mit gerechnet, dass sie nach dem Spiel letzte Woche sich so zurückkämpfen und doch so gut präsentieren, aber wie gesagt, sie haben die Lücken gut gefunden, sind immer wieder die richtigen Lösungen gefunden, das hat auch Brett Huntley gut gemacht, das muss ich sagen, war ich überrascht, wie gut er das gemacht hat, 17 von 26 Bälle angebracht, 245 Yards, 3 Touchdowns, wirklich eine gute Leistung, aber wie gesagt, da fehlt es einfach dann doch noch ein bisschen an Erfahrung, um halt Steelers Defense oder eine Offense zu besiegen, eine Mannschaft zu besiegen, die halt wirklich konsequent ist, und wenn du ihm halt Big Ben halt eine halbe Minute lässt, dann macht er dich halt dann auch konsequent dann fertig, wenn er seine Bälle anfindet, dann hat seine Receiver wirklich gut gefunden, 33 von 45, eine gute Percentage im Endeffekt gehabt, und das war ganz, ganz stark für die Steelers, die den wichtigen Sieg einfahren, und das ist im Endeffekt auch diese engen Spiele, die sie ja immer wieder haben, immer wieder gewinnen, und das ist genau das Zeichen, dass eine gute Mannschaft dort steht, das spricht für einen guten Team, weil man immer wieder zurückkämpft und immer diese Dinge ja gewinnen kann. Wie gesagt, aus Steelers würde man sich wünschen, dass man ein bisschen höher mal die Spiele gewinnt, um einfach ein bisschen weniger Stress zu haben, ein bisschen weniger Herzrasen zu haben.
Wie schätzt ihr denn so die Playoff-Chancen für Green Bay ein? Ich meine, wir haben jetzt schon öfter drüber geredet, dass alles noch ziemlich tight ist, sowohl in der NFC als auch in der AFC, und Green Bay in der NFC auch noch relativ gut in der Hand dran steht. Die Division-Krone wird wahrscheinlich schwierig sein, weil die Vikings einfach verdammt stark spielen. Aber glaubt ihr, dass sie vielleicht noch so über den Rekord reinrutschen in die Wildcard-Round? Oder dass ihnen vielleicht sogar ein Losing-Record am Ende reichen könnte, um in die Playoffs noch einzuziehen?
Weiterhin nein. Die NFC ist dieses Jahr zu stark, als dass die Packers, die jetzt wirklich seit Aaron Rodgers Verletzung nichts auf die Reihe gekriegt haben, da eine Chance haben, oder besser gesagt, dass sie da eine Rolle spielen. Denke ich nicht. Außer wir haben am Sonntag Aaron Rodgers werfen sehen. Außer Aaron Rodgers will ab nächster Woche wieder spielen und kündigt sich jetzt noch auf den Rest der Saison an. Das ist natürlich jetzt rein spaßhalber gemeint. Nee, aber eigentlich spielen sie keine Rolle.
Denke ich auch. Also dafür ist die NFC wirklich zu stark, wenn man sich mal anguckt, wer dort entsprechend in der Möglichkeit hätte, damit reinzukommen. Ich denke, die Rams sind für mich so ein bisschen der Division-Favorit, einfach weil die Seahawks sehr, sehr unkonstant spielen in der NFC West. Aber ich halte die Seahawks für ein Team, das durchaus in die Playoffs reinkommen kann. Sie haben auch ein Spiel besser im Moment da als die Green Bay Packers, beziehungsweise über zwei. Die Packers sind ja auch selbst ein Dritter in ihrer Division, weil die Lions noch vor ihnen stehen, und für den Division-Sieg wird es auf keinen Fall reichen. NFC South können sie, wenn du so ein bisschen das zwei Teams reinkommen, also wirklich sehr, sehr eng. Saints mit 8-3, Panthers mit 8-3 und Falcons mit 7-4. Alles Mannschaften, die sehr, sehr gut informt sind, immer auf einem guten Weg finden, auch wobei ich bei den Panthers mich echt wundere, wie das hinkriegen. Aber sie haben ihre Möglichkeit gefunden, ihre Lösung gefunden, wie sie das entsprechend angehen können, haben sich wieder auf die Stärken besonnen. Ja, und in der NFC ist sowieso klar, dass die Eagles dort durchgehen werden, und die Cowboys sind da für mich definitiv auch raus. Die werden es nicht in die Playoffs schaffen, weil sie einfach zu schwach sind ohne Ezekiel Elliott, und einfach auch zu viele Turnover produzieren. Da gibt's viele Probleme bei den Cowboys und die Redskins. Ich hatte es zwar angesprochen, dass es möglich ist, ja, aber wie gesagt, da muss alles funktionieren. Es ist so eng, also da kann wirklich alles passieren. Ich habe jetzt sogar gelesen, dass eventuell Aaron Rodgers schon am Samstag zurückkommen soll oder am Sonntag zurückkommen soll, was ich jetzt nicht glaube, was wahrscheinlich auch keinen Sinn machen würde. Aber ja, mal gucken. Also sie haben jetzt noch, wenn man sich mal anguckt, sie spielen jetzt noch gegen Tampa, müssen nach Cleveland, nach Carolina, dann zu Hause gegen Minnesota und dann im letzten Spiel, wahrscheinlich das entscheidende Spiel, nach Detroit. Es kann gut funktionieren. Ich denke, gegen Green Bay und gegen Cleveland kann man auch mit Brent Huntley gewinnen, und dann kann man dann vielleicht mit ein bisschen Glück für die letzten drei Spiele Aaron Rodgers aktivieren, und dann Mal gucken, ob es noch was möglich ist. Ich glaube es nicht. Ich denke es nicht. Aber es ist diese Saison ist so verrückt in der NFL. Ausschließen würde ich es im Endeffekt auch nicht.
Und was vielleicht sogar noch wichtiger ist, als die Frage zu klären, ob die Green Bay Packers es noch in die Playoffs schaffen können. Die Steelers, die dürften eigentlich relativ safe in den Playoffs sein. Da stellt sich jetzt allerdings nur noch eine Frage. Wer wird sich denn am Ende der Regular Season die AFC-Krone aufsetzen und somit ein dauerhaftes Heimrecht in den Playoffs haben, sollten sie jedes Spiel gewinnen? Pittsburgh oder New England? Patriots oder Steelers?
Woche 15 wird es uns zeigen. Definitiv die Woche 15 wird alles entscheidend sein. Ich bin mir da natürlich ganz sicher, dass die Steelers dieses Jahr besser denn je dran sind, die Patriots auch zu besiegen. Weil die Steelers einfach dieses Jahr ein anderes Team sind als letztes Jahr noch. Und auch die Patriots ja zwar sehr, sehr dominant sind wieder, aber ja einfach die Defense nicht die gleiche Qualität hat wie die der Steelers. Trotz der Ausfälle bei den Steelers glaube ich, dass Defense wins Championships und in dem Fall denke ich Defense wins Conference Titles oder halt in dem Fall den Playoff Spot in Number One Seed. Aber ja, ich denke, wie wir es ja auch schon in der vorangegangenen Sendung gesagt haben, dass es zweimal Steelers Patriots dieses Jahr sein könnte. Regular Season, Woche 15 und Conference Final Ende Januar, denke ich mal. Und Patrick, ich kenne wahrscheinlich dein Gegenargument jetzt schon, aber ja, darfst du es auch gleich nach Sebastian nochmal wiederholen.
Ja, also ich im Endeffekt bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf. Ich halte es da so ein bisschen mit beiden, wobei ich ein bisschen mehr bei den Patriots bin. Aber es wird gesagt, Woche 15 ist die entscheidende Woche. Die Steelers sind ja zu Hause wirklich eine Heimmacht. Sie spielen ja sehr gerne zu Hause. Und für sie wird es sehr, sehr wichtig sein, dieses Spiel einfach zu gewinnen. Weil wenn man mal anguckt, sich mal die Historie anguckt, Tom Brady hat in den Playoffs einen Losing Records, wenn er auswärts spielen muss. Also das heißt, es wäre natürlich dort entsprechend wichtig, sich den Homefield Advantage sichern. Einerseits, weil man gerne zu Hause spielt und einmal natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass Tom Brady auswärts in den Playoffs nicht so stark ist. Wobei natürlich jetzt, muss man ja sehen, einen sehr, sehr starken Auswärtsrekord hat und viele Spiele auswärts gewonnen hat. Ich weiß es gar nicht, wie viele am Stück. Ich glaube 17 oder 18. Ich bin gar nicht so genau sicher. Aber wirklich enorm viele Spiele dort gewonnen hat. Ich bin ja sehr gespannt. Lass mich mal überraschen. Das kann in beide Richtungen gehen. Ich bin bei den Steelers einfach nie so sicher, was da kommt, weil sie passen nicht mit dem Gegner mit dem Niveau an. Gut, das Patriots-Niveau wird ein hohes Niveau sein, weil sie bisher in keinem Spiel unter 370 Yards produziert haben. Also das spricht schon dafür, dass diese Offensive wirklich im Flow drin ist und da soll man wirklich sehr, sehr gespannt sein, wie die Steelers dort mithalten können und wie dann auch natürlich die Patriots Offense klarkommt mit einem Le'Veon Bell, mit einem Antonio Brown, mit dem Juju Smith-Schuster, dass man Druck aufbringt für Big Ben Roethlisberger. Also wird ein enges Spiel und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dafür schon Vorentscheidungen sorgen, wer dann im Endeffekt zum Super Bowl gehen kann.
Ja, mein Argument ist, ich denke mal, darauf wollte Hans-Peter jetzt auch gerade eben hinaus, eigentlich ganz einfach zusammenzufassen, hat vier Buchstaben, mad und wird nicht älter, sondern nur besser. Wenn ihr die Auflösung kennt, dürft ihr uns die gerne schreiben, gewinnen könnt ihr nicht, aber ja, wenn ihr die Auflösung wisst, schreibt sie uns über Twitter, was hat vier Buchstaben, mad, wird nicht älter, sondern nur besser.
Und aber ist mad das falsche Begriff? Ist doch mehr Vian, glaube ich, ne?
Was? Nein. Ich rede doch nicht von den Broncos hier. Gut, wollen wir wieder ernst werden. Was müssen denn die Packers machen, um wieder vorne angreifen zu können? Ist es wirklich nur der Quarterback Aaron Rodgers, der ihnen fehlt? Oder liegt da noch mehr im Argen bei den Jungs und Mädels mit dem Käsehut?
Ich denke eigentlich, dass es das war, sie waren ja auf einem guten Weg und das ist einfach eine Saison zum Abhaken, wie wir es ja auch schon behandelt haben. Man hat jetzt an Huntley festgehalten und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er jetzt mal auch ein Spiel hatte, auch wirklich mal Selbstvertrauen ein bisschen tanken konnte, ja, dass er dem auch noch abgewinnen kann, dass er ihm jetzt das Vertrauen gegeben wurde und er das dann auch mal erwidern konnte. Ja, aber wenn man, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Rodgers auch wieder werfen sieht, dann sieht auch nächste Saison wieder ganz anders aus und ist einfach nur ein kurzes oder ist ein Setback für Rodgers in seiner Karriere. Er wird zwar nicht jünger, aber schlechter werden ist, glaube ich, auf seinem Level auch ganz schön schwer.
Also ich bin jetzt da nicht bei dir, Hans-Peter. Ich denke, was die Zeit ohne Aaron Rodgers gezeigt hat, dass die Packers enorm viele Lücken haben und was Aaron Rodgers im Endeffekt einfach an Lücken verborgen hat. Ich habe Berichte gesehen, wo Leute gefordert haben, dass Aaron Rodgers MVP werden wird, weil er hat dieses Team wirklich getragen. Er hat unglaubliche Plays gemacht, immer wieder. Man kennt das ja von ihm, seine Hail Marys oder wie er sich auch immer wieder Fries gemacht und immer wieder einen freien Receiver findet. Und wenn die Green Bay Packers wirklich mal einen Run starten wollen, tief in die Playoffs Richtung Super Bowl, dann muss die Defense viel, viel besser werden. Sie müssen endlich versuchen, ein vernünftiges Running Game hinzukriegen. Man hat gesehen, mit Ty Montgomery hat das nicht funktioniert. Jetzt Aaron Jones und Jamal Williams haben gute Ansätze gezeigt, wie ich finde. Wie gesagt, sind beides noch Rookie. Da muss man abwarten, wie es in der zweiten Saison auf jeden Fall. Die zweite ist immer ein bisschen schwieriger, aber ich denke, wenn die beiden fit bleiben können, dann kann es durchaus weit nach vorne gehen für die beiden. Können sie die Probleme lösen des Backfields in Green Bay, aber gerade die Defense muss viel besser werden. Clay Matthews ist ein Schatten seiner selbst. Das Passing Game muss, also das Pass Protection, Pass Rush muss besser werden, so ist es richtig, Pass Protection auch, aber Pass Rush auf jeden Fall auch. Die Secondary muss ein bisschen aufgebessert werden. Also es muss einfach ein bisschen mehr Skill Players mit rein und muss mal in der Free Agency nach Spielern gucken, nicht immer nur im Draft, weil das kann nicht zielführend sein. Das kann nicht dazu beitragen, dass man Aaron Rodgers, der wirklich viel getan hat für diese Franchise, dass der mal wieder am Super Bowl gehen kann. Das muss nämlich kommen, weil diese ganze Conference ist wirklich sehr, sehr stark mit vielen guten Defenses und da muss auch Green Packers müssen einfach nachziehen, um entsprechend mal wieder tief in die Playoffs gehen zu können.
Alles klar, das war's von den Packers gegen die Steelers. Wir hören uns gleich wieder. Und dann haben wir noch die Raiders gegen die Broncos für euch im Angebot. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Interception der Football Talk lässt euch auch in Woche 12 nicht in Ruhe und wir kommen zum letzten Spiel des Spieltages. Wir hatten schon Packers gegen Steelers, außerdem Saints gegen Rams und Bills gegen Chiefs und jetzt kommen wir noch zum Abschluss der Spieltagsrunde zu den Raiders. Die haben gegen die Broncos gespielt und gewonnen. Ja, die Broncos haben nicht nur das Spiel verloren, sondern auch ihren eigentlichen Third-String-Quarterback, mittlerweile First-String-Quarterback, zumindest für anderthalb Spieltage. Paxton Lynch hat sich nämlich verletzt. Simeon hat dann das Spiel zu Ende geführt und hat in einem Quarter 14 Punkte mehr gemacht als Paxton Lynch in 3 zuvor. Ja, wie schätzt ihr die Quarterback-Situation jetzt bei den Broncos ein, da Paxton Lynch sich verletzt hat? Wird Simeon vielleicht wieder ein bisschen besser spielen oder kommt Brock Osweiler nochmal zurück als Starting Quarterback?
Ich denke, sie bleiben bei Simeon, weil Simeon hat immerhin keine Interception geworfen, womit er Brock Osweiler wahrscheinlich auf ein Quarter gesehen um 2 Interceptions differenziert hat. Der hätte wahrscheinlich 2 mehr geschafft in dem einen Quarter. Und ich denke, dass Simeon, ja, auch wenn es jetzt keine so guten Zahlen waren, hinten raus einfach auch noch fangen kann, soll und will. Und es tat mir nur ziemlich leid. Wer es gesehen hat, wie Paxlisch mit Tränen auf der Bank saß, der wusste, okay, ja, er hat seine Chance gehabt. Ich persönlich fand, er hat sie ganz gut genutzt. Und da steckt Herr drin, von dem sehen wir noch mehr. Und den in so eine vergeigte Saison reinzuwerfen, spielen zu lassen, ja, ist jetzt auch nicht gerade das Förderlichste für sein Selbstbewusstsein. Also da, ja, würde ich mal nicht diese Saison als Wert nehmen, sondern sagen, der hat noch was vor sich in seiner Karriere. Und schauen wir mal, wie es dann mit ihm weitergeht, wenn er wieder spielt. Und Simeon gönne ich die Spielzeit jetzt einfach noch. Aber ich glaube nicht, dass Brock Osweiler eine Rolle spielt.
Glaube ich auch nicht. Ich denke, der wird nach der Saison wird man ihn dezent gehen lassen, nicht sehr Großes vorantun. Wie gesagt, Paxton Lynch ist ein bisschen schade, dass er da verletzt raus musste. Hat mich jetzt nicht überzeugen können, muss ich sagen. Hat in der Zeit 9 Bälle von 14 angebaut. Das ist eigentlich ganz okay soweit, aber nur 41 Yards insgesamt für geworfen. Das heißt noch nicht mal 5 Yards per Catch. Also das ist schon, ist nicht unbedingt viel, wie gesagt. Es merkt auch ein bisschen, dass es in der Offense der Denver Broncos einfach an vielen Ecken und Enden fehlt. Also man hat kaum vernünftige Receiver. Emmanuel Sanders 3 Receptions, 12 Yards und Demaryius Thomas 5 Receptions, 18 Yards. Das sind die beiden Top-Receiver eigentlich. Waren aber diesmal weit weg von ihren Top-Leistungen. Da war der beste Latimer mit 3 Receptions für 48 Yards und das hat dann besser dort funktioniert. Das Run-Game ist, wie gesagt, nicht existent. Dort hat ja CJ Anderson 12 Yards gemacht, Devin Booker 11 Yards gemacht. Das sind wirklich keine Yardzahlen, wo man sich wirklich, wo man einem Angst und Bange werden sollte als gegnerische Defense. Und das ist ja im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass diese Offense der Broncos sehr, sehr dysfunktional ist, überhaupt nicht funktioniert. Das hängt auch so ein bisschen mit der O-Line zusammen, die zwar okay ist, aber immer wieder Lücken auch aufweist. Also da muss dann doch wirklich um einiges mehr kommen. Und man muss einfach jetzt mal aus Broncos Sicht sagen, man muss jetzt was ändern, gerade offensiv muss viel, viel Neues her. Paxton Lynch hat man gemerkt, der braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, der braucht noch ein bisschen auch mit, einfach mit dem Coach, mit John Joseph, und dann, oder Vance Joseph, so ist es richtig. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das sehen wird. Wie gesagt, Trevor Siemian wird das wahrscheinlich bis zum Ende spielen. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut eigentlich. Ist so ein bisschen so ein Tyrod Taylor, so vom Gefühl her. Er macht das solide, ohne große Fehler, aber wenn er halt keine O-Line hat, hat er ein großes Problem, das merkt man dann sofort. Ist zwar nicht so beweglich, also eher so eine Light-Version. Hat immer wieder gute Ansätze, aber er braucht halt eine vernünftige O-Line, die ihm Zeit lässt, weil wenn der Pressure kommt, das kann er noch nicht vernünftig sehen. Das sollte er aber eigentlich aufgrund der vielen Starts mittlerweile hinbekommen. Und dann mal gucken, was sie in der Offseason machen. Natürlich John Elway wird unter Druck stehen, weil er hat es in letzter Zeit nicht hinbekommen, dieses Team aufs nächste Level zu führen, beziehungsweise auf dem Level zu halten, wo sie waren. Und er wird mit Sicherheit auch jetzt mit Argus Augen beaugt werden in Denver. Da muss man jetzt mal gucken, was er macht, was er holt, was er im Draft macht, was er in der Free Agency macht. Aber er muss auf jeden Fall was machen, damit die Denver Broncos wieder ein Team werden, wo man vor mal Angst und Bange haben muss.
Können die Raiders nochmal ins Playoff-Race eingreifen? Die sind ja jetzt so ein bisschen unterm Radar geflogen, will ich nicht sagen, aber hinter den Erwartungen, die man eigentlich an sie hatte, die Saison ziemlich weit zurückgeblieben. Geht da noch was für die Jungs um Derek Carr?
Kann schon noch gehen. Also ja, gerade die AFC West wird ja echt noch interessant hinten raus. Aber eigentlich schon möglich. Und ja, der Wille. Wenn sie den Willen, den sie immer so auf dem Platz präsentieren, auch wirklich mal in eine hohe Produktivität und Effizienz umsetzen würden, ich glaube, da könnten sie wirklich was entfesseln und was starten, das sich dann wirklich auch in die Postseason durchzieht. Aber dafür müssen sie es erstmal tun. Jetzt gegen die Broncos den Sieg zu holen, war ein ganz guter Aufbausieg, auch für die wilde Saison der Raiders. Aber ja, da muss deutlich mehr kommen noch als das, was die Offense am Sonntag präsentiert hat. Weil ja, es war jetzt wie gesagt auch eine Defense, die ja mehr zerfahren und außer Form und sich mit Goldketten mehr beschäftigen möchte als mit einer starken Leistung. Also ja, ist jetzt nicht gerade der Maßstab für die Raiders eigentlich für einen Playoff-Run. Die sollten die nächsten Wochen einfach schauen, dass sie, wie gesagt, die Energie da umsetzen. Die Defense bei den Raiders, die halte ich da mal ein bisschen raus, auch wenn sie ja auch eine schwierige Saison hat, aber ja, wenn man an der Goal-Line eine Interception gegen die Broncos holt, weil die halt auch kein existierendes Run-Game haben, die Broncos, wenn man dann direkt am Anfang hier den Starting Drive der Broncos mit einer Interception in der eigenen Endzone beendet, ist es schon abhängig von dem, welcher Quarterback mit welcher Erfahrung die wirft, ist schon eine sehr starke Leistung, zumal es ja auch eine sehr wilde Interception war. Also da ist der Kampfgeist da in der Defense. Das hat man direkt da von vornherein gesehen und das hat auch dem Spiel, denke ich, seine Richtung mitgegeben. Der Drive der Broncos mit der Interception durch die Raiders Defense. Von daher, ja. Schauen wir mal, was die nächste Woche in Raiders bringen.
Ja, das war eine sehr, sehr wilde Interception. Das war die erste Interception, die Oakland Raiders für die Saison produziert hat im Endeffekt. Aber wie gesagt, Paxton Lynch darf da eigentlich in Triple Coverage nicht reinwerfen, war aber auch irgendwie der einzige Spieler, der irgendwie halbwegs in der Endzone war. Das war wirklich sehr, sehr wild, wenn man sich das mal könnt euch nochmal angucken, war wirklich, darf er eigentlich nicht werfen, muss eigentlich wegwerfen. Ja, das ist ein anderes Thema. Das kommen sie in die Playoffs? Ich weiß es nicht. Also, wenn man sich das Spiel anguckt, Amari Cooper ist mit der Concussion rausgegangen, hatte aber auch vorher auch nur einen einzigen Catch zu dem entsprechenden Touchdown. hat bisher auch noch nicht viel gemacht, das ist eine Saison für ihn zum Vergessen. Michael Crabtree, weil er meint, dass er sich anlegen musste mit Aqib Talib und ihm mit ihnen die Fäuste schwingen musste. Dann kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich eine Spiele-Sperre sehen wird. Oder ich gehe jetzt zumindest davon aus, weil es ja nicht
mehr raus. Zwei Spiele für beide.
Zwei Spiele für beide verdient. Gut, man hat jetzt in den nächsten zwei Spielen, wenn man sich das anguckt, jetzt Mannschaften, die man auch so schlagen kann, die Giants, die gehen wir gleich noch darauf ein, die haben jetzt was geändert, deswegen ist es auf jeden Fall möglich, dort noch zu gewinnen. Dann nach Kansas City, was ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein wird, weil man, wie gesagt, wahrscheinlich mit denen auf Augenhöhe stehen wird und gerade dann auch die Division-Matchups sehr, sehr wichtig für sie sein werden. Danach zu Hause gegen Dallas, die ja auch sehr, sehr dysfunctional sind, und ich bin mir noch nicht sicher, ob da Sieg schon wieder zurück ist, also Ezekiel Elliott kann sein, bin mir noch nicht genau sicher. Und dann zwei schwere Spiele dann, zwar nach Philadelphia, wo man wahrscheinlich verlieren wird, aber dann das entscheidende Spiel bei den Chargers, wo es dann wahrscheinlich um den entsprechenden Einzug in die Playoffs gehen wird, vielleicht sogar noch um den Division-Titel, das muss man mal gucken. Aber sie haben die Chance, sie können es aus eigenen Mitteln schaffen, aber dann muss, wie gesagt, noch einiges gescheitert werden. Das Running Game ist noch nicht auf dem Level, wie es letztes Jahr war. Marshawn Lynch mit 26 Carries, 67 Yards, ist noch nicht in der Form, die man von ihm gewohnt war, zu Hochzeit bei den Seattle Seahawks, spricht so ein bisschen der Tendenz, die er nach dem Super Bowl eingekommen ist, dass er einfach ein bisschen abgebaut hat und man hat es versucht mit vielen Carries zu machen, aber es hat noch nicht so ganz funktioniert, aber ansonsten Derek Carr sehr solid, auch ohne seine beiden Top Wide Receiver, hat er nur 6 Bälle nicht an Mann gebracht, 18 von 24 sind angekommen, 253 Yards, 2 Touchdowns, also sehr, sehr solides Spiel mit Cordarrelle Patterson als besten Receiver mit 72 Yards, also sie können es schaffen, ja, die Raiders, es ist die Möglichkeit da, einfach weil die Division und die AFC dieses Jahr wirklich enorm offen ist, nicht in einem positiven Sinn, sondern eher in einem schlechten Sinn, deswegen ist immer noch die Chance da und sie können es aus eigener Leistung schaffen, aber sie müssen dafür jetzt konsequent ihre Leistung abrufen, jeder muss noch den Schritt mehr machen, noch mehr Prozent abrufen, noch mehr am eigenen Level spielen, am Leistungslevel spielen und dann kann es mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Hoffen und Bang in die Playoffs reichen und das wäre dann schon im Endeffekt alles erreicht, wobei man eigentlich vor der Saison sagen musste, dass das Ziel sicher etwas anderes war, mit dem Record, wo man im Endeffekt dasteht, kann man eigentlich nicht zufrieden sein, aber da musste sich dann in der Offseason mit beschäftigen, jetzt geht es im Endeffekt darum, sich die Playoffs zu sichern und dann mal gucken, was dort gehen kann.
Ja, Aqib Talib versus Michael Crabtree, das war fast das spannendere Matchup als das Spiel an sich. Welche Strafe wäre angebracht, wollte ich jetzt als nächstes euch fragen. Das haben wir jetzt schon beantwortet. Aber jetzt machen wir es ganz generell, das ist regeltechnisch. Und zwar sollten Spieler vielleicht einfach generell keinen Schmuck etc. tragen. Ich meine, die NFL ist ja auch durchaus als No-Fun-League bekannt, weil halt wirklich sehr viel reguliert wird, gerade um die Spieler zu schützen, um gefährlichen Verletzungen vorzubeugen oder sonstigen vorzubeugen. Sollte die NFL da vielleicht mal einschreiten und Schmuck etc. generell verbieten bei den Spielern während des Spiels?
Sie kontrollieren es auch mittlerweile ziemlich gut. Und der Fun Fact an der Situation war, dass die Kette war getaggt, sodass sie den Regularien entsprochen hat. Mit Schmuck am Körper, mit Tape gesichert oder halt ab an den Körper gemacht, dass sie nicht frei rumfliegen kann und stranguliert oder sonstiges. Das hat natürlich Talib wieder mal dann auch gar nicht gestört. Er hat wahrscheinlich auch sich die bei jedem Snap bis zur Eskalation oder halt dann gleich am Anfang sucht, ob er sie auch wirklich trägt oder ob er da was am Hals hat. Also wer provozieren will, der findet alles und der findet auch sofort den Weg dahin zu dem, was er machen will. Unsportlich ohne Ende, weil ja, man kann da wirklich auch sagen, es stimmt, es ist richtig, dass beide suspended sind für zwei Spiele. Weil ja, der eine trägt die Kette, die letztes Mal schon der Provokation beigetragen hat, nach Regularien kontrolliert, zweimal noch, also besser, aber immer, und der andere macht denselben Scheiß halt wieder. Und so, ja, sind es halt wie zwei kleine Kinder, die sich im Prinzip da kratzen und streiten. Und das ist, das ist nicht vorbildlich. Ja, mal, da haben die Saison ja viele von diesen Situationen, wo Bilder vergessen, dass sie Vorbilder sind. Und dann, ja, ihren Sportsgeist sowieso gleich mal ganz vergessen. Und ihren Schaden, weil, war ejected direkt im Spielzug, das beide Teams natürlich auch komplett auch unschön voneinander eingestrescht haben und sich nicht auseinanderkriegen haben lassen, was für Football ja auch einfach inakzeptabel ist und auch bleibt. Und dass Crabtree da dann ohne Helm mit Fäusten rumrennt und die Kameras da drauf halten, ist halt so schlecht und vor allem auch so egoistisch von ihm gewesen. Er hat sein Team ja im Prinzip damit auch gefährdet, weil ja, wenn man dann auf dann auch nicht mehr auf Cooper setzen kann, wo dann der Top-Receiver schon selber aus dem Spiel nimmt, ja, und dann Cooper sich noch verletzt und man dann im Prinzip den dritten, vierten, fünften, sechsten Wide Receiver aktivieren muss und die Running Backs fast noch mit dazu. Ja, das ist absolut egoistisch und unschön zu sehen.
Ja, auf keinen Fall. Das sind Bilder, die wollen wir nicht sehen. Das ist ja dann richtig in einen Brawl ausgebrochen, wie es die Amerikaner so schön sagen. Also waren ja nicht, die beiden haben was angefangen und dann ging es ja richtig dann zur Sache. Also es war, ja, unschöne Bilder, die halt beiden hatte auch eine Vorgeschichte, deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass das eventuell eskalisieren würde. Was man sie jetzt erstmal gesperrt hat, finde ich gut, finde ich richtig. Wie gesagt, regeltechnisch kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen, da muss man vielleicht sich mal drüber nachdenken. Gibt's bei vielen Sachen, wir hatten das schon diese Saison, dass man durchaus auch Gedanken machen muss mit dem Hit, wie sieht das aus, wenn du injected wirst, solltest du nicht nochmal gesperrt werden, weil wir haben jetzt ja gesehen mit AJ Green, und so weiter, auch mit Mike Evans, wo auch eigentlich Sperren von einem höheren Maß angebracht werden. Also das sind alles Geschichten, mit denen man sich unterhalten muss. Sie haben ja jedes Jahr dieses Regelboard, wo sie sich treffen und neue Entscheidungen fällen, was mit den Regeln verbessert werden können. Und das sollten sie mal in Auge fassen, dass dort einfach diese Brutalität doch einfach dann, die Saison da ist, einfach ein bisschen besser eingedämmt wird, dass dagegen vorgegangen wird, weil wir leben in Zeiten von CTE, von schweren Kopfverletzungen, und gerade Aktionen gegen den Kopf sollten eigentlich noch härter bestraft werden, ist meine Meinung. Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die bezeichnen das dann als No Fun League und sagen, es ist nicht mehr der Sport, wie er ist, aber das geht nun mal einfach nicht mehr so, das muss man ganz klar so sagen. Da muss was Besseres kommen und man darf einfach mal gespannt sein, ob dann entsprechend Veränderungen kommen.
Jo, damit machen wir nochmal eine ganz kurze Pause, bevor wir zu unserem Thema der Woche und der Auflösung unseres dieswöchigen NFL-Tippspiels kommen. Bis gleich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk. Die Spielpaarungen, die besten Spielpaarungen des Spieltages haben wir schon abgeschlossen. Kommen wir noch zur Tippspielauflösung und zu unserem Thema der Woche. Ja, fangen wir mit dem Tippspiel an. Für eine Person hier heute in diesem Podcast dürfte diese Tippspielauslösung oder Auflösung sehr, sehr freudige Gefühle auslösen. Zumindest für eine, sagen wir mal so. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an. Ja, am schlechtesten diese Woche abgeschnitten hat leider Florian, der heute nicht mit dabei ist. Der hat 22 Punkte insgesamt erreicht. Diese Woche anschließend kommen Sebastian und Clemens gleich auf mit 26 Punkten. Dann kommt Hans-Peter und auch Patrick schon direkt danach mit jeweils 28 Punkten. Ja, im Gesamtranking ergibt das einen kleinen Tausch und zwar Patrick, also ich bleibe mit 72 Gesamtpunkten unangefochten Erster, gefolgt von Florian mit immer noch 66 Punkten, somit ein Platz unter mir, wo er letzte Woche noch mit mir gleich auf war. Anschließend kommt dann Sebastian mit insgesamt 62 Punkten auf dem dritten Platz. Und danach Hans-Peter mit 58 Punkten auf dem vierten und Clemens mit 56 Punkten auf dem letzten Platz. So, genau, das war die Tippspielauflösung. Applaus, Applaus, Applaus. Hier bitte Fanfare einfügen. Und wir machen ganz, ganz schnell noch weiter mit unserem Thema der Woche. Ja, und ich muss sagen, das ist so ein bisschen... Ja, ein Thema, was ich persönlich auch mit gemischten Gefühlen betrachte. Ich meine, ich bin überhaupt gar kein Fan der Manning-Brüder. Ich bin auch kein Fan der Giants-Organisation. Aber was die New York Giants da jetzt mit Eli Manning, dem Jüngeren der beiden Mannings, machen, das ist ja einfach nur traurig und das hat auch Eli so nicht verdient, meiner Meinung nach. Es gibt ein Video, das haben sogar die Giants selber gepostet bei Twitter, wo Eli Manning den versammelten Journalisten in der Kabine ein Interview gibt. Und es ist wirklich qualvoll. Also ich habe es vorhin kurz angeguckt, es ist qualvoll. Du siehst richtig, wie er mit den Tränen, mit den Tränen kämpft, dass er nicht sofort anfängt loszuheulen, und wie er wirklich versucht, diese Tränen zurückzuhalten. Und dann reden wir über andere Teams, wie zum Beispiel die Denver Broncos, die unbedingt einen guten Quarterback brauchen. Denkt ihr vielleicht, dass Eli Manning für die Broncos ein Trade-Target wären?
Nee. Ich denke, dass das, was da in New York gerade stattfindet, eine Ohrfeige für die Organisation und für alles, was da im Hintergrund ist, passiert ist. Du kannst es nicht zulassen, einen Head Coach zu verantworten, der diese Saison wirklich nur schlechte Entscheidungen getroffen hat. Gut, Eli hatte keine gute Saison, aber davor rangehend war auch wirklich der Staff wie der General Manager zusammen mit dem Head Coach das Roster zusammenstellt und das war schon mehr als dürftig. Man hat die vielen Verletzungen dann auch noch bei den Top-Spielern Offense wie Defense und dann halt auch ein Head Coach, der null Leader-Ambitionen bei den Pressekonferenzen zeigt und wahrscheinlich, was man in der Presse sieht, ist nicht mal stellvertretend dafür, wie viel schlecht das wahrscheinlich dann auch noch im Locker-Room ist, den McAdoo ja auch schon verloren hat. Und dann jetzt, dass auch dann die Owner sowas gegen Ende der Saison zulassen, dass der Head Coach den Quarterback benched, der zwei Super Bowls gewonnen hat, der Franchise QB die letzten 13 Jahre war, nur weil die Saison einfach zum Vergessen ist, richtig schief gelaufen. Also ich hätte, wenn ich die Maras wäre, ich hätte McAdoo gefeuert und den Franchise QB seine Saison, die schief ist, ausklinken lassen. Der Wechsel jetzt ist einfach nur man könnte fast schon sagen, die Giants sind auf demselben Weg wie die Browns, also das ist fast schon Browns-Level, was die der Organisation sich da für ein Trash selber gibt. Auf keinen Fall traden, weil Eli muss mit als Giants retiren, wenn er aufhört, und das sollte jetzt aber auch noch nicht sein.
Ja, ich bin da jetzt mal nervös und bin da mal jetzt mal nicht mit euch. Ich meine, ne, Eli Manning hat wirklich viel für die Giants-Organisation getan und ist halt auch der zweitlängste aktive Streak, also mit Spiel hintereinander gehabt mit 210, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit auch. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie gesagt, die Saison war nicht so gut, mit Sicherheit auch bedingt durch die Verletzung von Brandon Marshall, Odell Beckham Jr. und dann ja auch Sterling Shepard, der ja teilweise dann 2-3 Wochen draußen war, und mit Sicherheit dort auch nicht entsprechend Unterstützung hatte im Run-Game, da muss man sich auch immer wieder das auch gefallen lassen, muss halt die Organisation sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man nicht hingekriegt hat, ein vernünftiges Run-Game, der vernünftige O-Line einfach hinzustellen. Aber ich denke, der Move war einfach auch richtig zu sehen, weil es gibt genug Gerüchte um Eli Manning drumherum, ob er eventuell geht. Es gibt ja einen gewissen Tom Coughlin, der ja bei den Jacksonville Jaguars aktiv ist, und Coughlin und Eli Manning haben eine gute Beziehung, sagen wir es mal so. Ich denke, das kann man gut so bezeichnen, dass sie eine lange Zeit auch zusammengearbeitet haben. Deswegen gibt es die Gerüchte, dass er dorthin gehen sollte. Ob das passiert, muss man mal gucken. Aber sie wollen jetzt einfach gucken, ob sie eventuell selber nochmal einen Quarterback draften müssen. Sie noch jetzt erstmal Geno Smith. Vielleicht ein bisschen überraschend. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum man den aufgepickt hat, aber man wird ihn erstmal starten lassen und möchte sich dann auch den Rookie angucken mit Davis Webb. Das finde ich eher die wichtige Variante, dass man guckt, was man Davis Webb hat. Wenn man sagt, okay, der ist vielleicht jemand, der ist vielleicht noch ein bisschen roh, aber hat Talent, diese Organisation irgendwann mal führen zu können, wenn er ihn wirklich verteilen sollte, kann man ihn dann entsprechend aufbauen als Nachfolger und dann ihn der nächste Saison wieder starten lassen. Ob es jetzt wirklich Sinn macht, ihn zu benchen, sei mal dahingestellt, aber ich denke, aus Sicht in die Zukunft ist es sinnvoll, mal den Rookie Davis Webb zu starten lassen. Ob Geno Smith wirklich dann die richtige Entscheidung war, finde ich auch kritisch, aber Davis Webb wird spielen, das ist definitiv so sicher, das hat Benekidu gesagt. Und das ist im Endeffekt das wichtige Zeichen, einfach um zu gucken, wer ist der Mann für die Zukunft. Und ich bin kein großer Eli Manning-Fan und ich kann das verstehen, dass er sehr emotional wird, weil er einfach eine große Verbindung hat zu dem Organisation, aber er war nie derjenige, der in der Regular Season große Zahlen aufgelegen hat. Es gab immer wieder Gerüchte, dass er mal gebencht werden sollte, weil er immer wieder viele Interceptions geworfen hat. Dieses Jahr wirklich keine Unterstützung gehabt. Deswegen, ich finde, die Entscheidung kann man durchaus nachvollziehen, ob es sinnvoll ist im Interesse des Vereins, im Interesse des Spielers, glaube ich aber nicht.
Ja, zum Thema eines möglichen Trades hat sich auch ein durchaus bekannter amerikanischer Football-Experte geäußert, nämlich Dan Halley, NFL Network Host, der meint, dass Eli nach einem Trade verlangen sollte. Und kleiner Fun Fact in Anführungszeichen, wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre, die 1, 2, 3, 4, 5 meist besuchten, in Anführungszeichen, oder meist benutzten Twitter-Stichworte sind an 1 Eli Manning, dann North Korea, dann Geno, McAdoo und The Giants. Also das Thema beschäftigt die USA und nicht nur die USA beschäftigt es, wie ihr hier dran hört, sondern auch uns hier in der deutschen NFL-Community, uns hier bei Interception Football Talk. Und ja, wie gesagt, Eli Manning wurde gebencht, musste mit seinen Tränen ringen. Wie weh tut es denn einem Quarterback wie Eli Manning, der ja auch immerhin schon, wir haben es gehört, 2 Super Bowls gewonnen hat, gegen nicht gerade unbekannte oder schlechte Gegner? Wie weh tut es einem solchen Quarterback, gegen einen anderen Quarterback wie Geno Smith gebencht zu werden?
Hart. Ja, wie ich es jetzt auch vorhin schon gesagt habe, das willst du einfach nicht. Egal wie solide seine Saisons waren und seine Karriere insgesamt während der Regular Season, er hat 2 Ringe. Kein Mensch der Welt fragt dich, wie du dazu gekommen bist. Der Hard Fact ist, du hast sie, und ein Quarterback mit 2 Ringen zu benchen, egal wie scheiße es gerade ist, damit nimmst du ihn entweder aus deiner Organisation raus, von der Einstellung und von allem her, oder halt, ja, eben, du gibst ihm schon die Selbstzweifel mit auf den Weg Richtung Retirement. Und ja, also wenn Trade kommen sollte, dann haben sie heute dafür halt einen sehr schweren Grundstein gelegt, natürlich. Und wenn er retired, haben sie ihm heute sowieso das Rückgrat gebrochen, damit der Entscheidung. Also ja, ich bin auch kein Manning-Fan, aber er hat einfach diese 2 Ringe und die kommen nicht von irgendwo her, sondern ja, die hat er sich hart erarbeitet und ja, hat halt zweimal dann, wo es drauf ankam, die entscheidenden Würfe gesetzt. Und Patrick, du weißt es genau, du hast es am schmerzhaften miterlebt, wo Eli seine Nadelstiche in seiner Karriere hingesetzt hat. Von daher, ja, der Respekt vor sowas Großem erreichten sollte eigentlich solche Entscheidungen überwiegen und nicht die aktuelle Situation. Aber ich bin ein bisschen traditionell.
Ja, also ich denke, wir würden lügen, wenn wir sagen, es würde ihn nicht hart treffen. Ich habe es angesprochen, ist schon lange verbunden mit der Organisation, 2 Super Bowl Ringe gewonnen. Die Patriots, in der Saison, wo sie eigentlich keine einzige Niederlage bis dahin gehabt haben, bis zum Super Bowl die einzige Niederlage zugefügt. Also werden sie da von daher auch immer in den Geschichtsbüchern sein. Natürlich hatten sie auch ein bisschen Glück, wie zum Beispiel ja den Helmich Cat, ja, aber das brauchst du im Endeffekt dann auch einfach, um solche Spiele zu gewinnen. Das hatten die Patriots ja entsprechend auch bei ihrem Sieg gegen die Seahawks, wo sie die Goal an Interception haben. Also von daher, es wird ihn hart treffen. Ich denke, er wird sich auch mit Sicherheit Gedanken machen. Er hat sich mit Sicherheit auch schon die ganze Saison über Gedanken gemacht, wie er jetzt weitermachen will. Ich denke, er wird einfach gerne bei den Giants bleiben wollen, aber wird einfach mal abwarten müssen, was jetzt die Organisation macht mit Ben McAdoo, weil das ist wirklich Chaos, auch der General Manager muss meiner Meinung nach hinterfragt werden, weil er nicht die Probleme in dieser Offensive angegangen hat. Man hat nichts fürs Running Game getan, nichts für die O-Line getan. Das waren die beiden klaren Lücken in der ganzen Offseason. Und ja, man hat es gesehen, das waren die Probleme. Sie haben entsprechend dazu beigetragen, dass man jetzt da steht, wo man steht. Gut, Ben McAdoo hat mit Sicherheit auch seinen Anteil, auf jeden Fall. Und auch vielleicht auch dann natürlich die Verletzungen. Aber ja, also es tut mir für Eli Manning als Person auf jeden Fall leid. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass ich die Argumentation das mal zu gucken, was habe ich jetzt als Backup-Möglichkeiten dort vor Ort? Macht das Sinn, die zu behalten oder soll ich die wieder wegschmeißen? Ja, man muss es gucken, muss das Ganze jetzt beobachten. Es kann so ein Reinfall werden wie bei Sean McDermott, der jetzt Peter mit reingebracht hat und der Kloas in die Hosen gegangen ist. Geno Smith ist bekannt dafür, dass er nicht unbedingt der Beste ist. Also von daher lassen wir uns mal abwarten, was die erste Halbzeit ins Spiel bringen wird.
Jo, wir werden sehen, wie sich die Situation bei den Giants weiterentwickelt, vor allem wie sich die Karriere des Eli Manning noch weiterentwickelt. Und damit machen wir auch schon Schluss. Nächste Woche steht dann Woche 13 an. Diese Woche 13 ist gleichzeitig der erste Advent. Da läuten wir dann gemeinsam mit euch die Feiertage oder die Startezeit hier bei Interception, der Football Talk, ein. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App. meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.